Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, es sind schwierige Zeiten. Die Korruption greift in einem Maße um sich, wie es früher undenkbar war. Menschen in Führungspositionen scheinen ihren Staat, ihre Firma als Selbstbedienungsladen für ihr persönliches Wohlergehen zu interpretieren. Menschen aus unteren sozialen Schichten haben große Mühe, ihr ganz normales Recht zu bekommen. Fremden wird Gewalt angetan. Der lebendige Gott wird lächerlich gemacht, zu einer Randfigur für Ewiggestrige erklärt. Es sind schwierige Zeiten, die der Prophet Jeremia da so um 590 vor Christus in Israel erlebt. Oder sagen wir besser, im Rest Israels, im kleinen Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Denn der Norden mit den 10 Stämmen, der war schon längst von der Landkarte verschwunden. Gott hatte den Götzendienst in seinem Volk nicht länger zugesehen und vor einigen Jahrzehnten den Assyrern freie Hand gegeben. So war das ganze Nordreich aufgerieben worden und die Menschen in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Und jetzt drohte dem Südreich Juda das gleiche Schicksal. Längst haben die Babylonier die Macht übernommen, die Könige in Jerusalem sind nur noch ihre Marionetten. Die gebildete Oberschicht hat man längst nach Babylon ins Exil gebracht. Auf dem Thron Davids in Jerusalem sitzt Zedekia. Sein Name heißt auf Deutsch: Der Herr, also Gott, ist meine Gerechtigkeit. Ein toller Name, aber trotz dieses frommen Namens kümmert es ihn ziemlich wenig, was dieser Herr eigentlich von ihm will. Dieser Zedekia schwankt so zwischen seinen Beratern so hin und her. Ein bisschen Gott will er auch. Man will ja nicht als gottlos erscheinen. Aber auch bitte nicht zu viel. Manchmal hört er dem Propheten Gottes zu und ein andermal lässt er ihn einfach einsperren, weil er es nicht mehr hören kann. Wie soll es bloß mit uns weitergehen? So fragen sich Menschen nicht nur im alten Israel. Viele blicken mit Sorge in die Zukunft. Die Corona-Pandemie hat uns wieder voll im Griff. Die Zahl der Erkrankten steigt, auch in unserem persönlichen Umfeld. Die Nachrichten über neue Virusvarianten ließen am Freitag die Börsen weltweit einbrechen. Aber es gibt ja noch andere Sorgen, für viele nicht weniger drängend. Der Krieg in der Ukraine. Wird er jetzt noch mal schlimmer? Die drohende Atombewaffnung des Iran mit unabsehbaren Folgen für die ganze Welt, nicht zuletzt für Israel. Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan, das Flüchtlingselend weltweit, nicht nur in Belarus. 84 Millionen Menschen sollen es weltweit sein, die auf der Flucht sind. Und auch innenpolitisch kann man sorgenvoll in die Zukunft schauen. Wird der Schutz des ungeborenen Lebens weiter reduziert? Werden Lebensformen, die nicht dem Willen Gottes entsprechen, noch stärker gefördert? Was bedeutet das für Kinder in einem solchen Umfeld? Für Menschen, die das anders sehen als der gegenwärtige Mainstream? Ich finde, man muss kein Schwarzseher sein, um im Advent 2021 durchaus skeptisch in die Zukunft zu schauen. Und ich sage es mal von mir, ich habe keine gute Idee, wie man die Problemfelder, die ich gerade nur angetippt habe, wirklich auf eine gute Weise lösen kann. Klar, man kann sich in die eigenen vier Wände zurückziehen und die Augen zumachen. Wir auf der Hensoldt, wir haben den Vorteil noch, dass wir hier große vier Wände haben. Ja, und da hat man viel Platz innen drin, um sich vom Rest der Welt abzuschotten. Aber das wird unserer Verantwortung vor Gott meines Erachtens nicht gerecht. Und für Israel kam noch etwas Wichtiges hinzu. Denn die Erwählung zum Volk Gottes, das war ja nicht einfach irgendeine Privilegiensammlung, guck mal, wie toll wir sind, sondern Gottes Volk zu sein, das hieß ja auch eine besondere Verpflichtung zu tragen. Weil sich Israel aber aus dieser Verpflichtung eben davongestohlen hatte, darum kündigte Gott jetzt sein Gericht an. Und das fängt am Hause Gottes an und nicht bei den Gottlosen draußen. Und jetzt eben auch über Juda und Jerusalem. Also da im Kern dessen, wo Israels Identität steckt. Der Prophet Jeremia hatte die undankbare Aufgabe, den Untergang des Südreichs anzukündigen. Und ganz ehrlich, die Leute hörten damals auch schon viel lieber liebliche und tröstliche Worte von Gott als eine harte Gerichtsbotschaft. Nun sind wir nicht das Volk Israel. Aber ich frage Sie, meinen Sie, dass Gott bei uns wegschaut? Dass es ihm egal ist, wie wir leben? Wie wir miteinander leben? Wie wir mit ihm, dem Herrn des Universums, umgehen? Die Erde ist des Herrn, haben wir eben lauthals gebetet. Gottes Gericht ist doch nicht einfach nur eine Kategorie der Vergangenheit, also damals im dunklen Alten Testament. Wir bekennen es jeden Sonntag, haben wir eben auch wieder. Er wird kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Er wird unser Leben auf den Prüfstand stellen. Und ich meine, wer ehrlich ist, der bekennt, dann habe ich auch keine besseren Karten als die Menschen im alten Israel. Und wenn man jetzt also nicht nur die Probleme, sondern auch noch die Perspektive Gottes dazu nimmt, dann finde ich, die Sorge vor der Zukunft ist nicht ganz unberechtigt. Zukunftssorge. Ein erstes Leitwort für die Predigt heute Morgen. Und mitten in diesen durchaus düsteren Aussichten meldet sich der lebendige Gott durch den Propheten Jeremia, denselben, mit einem ganz anderen Ton. Wir lesen als Predigttext für heute aus Jeremia 23, die Verse 5 bis 8. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Herr, das ist dein Wort für uns heute Morgen. Öffne uns unsere Sinne und unser Herz, dass wir hören wie Jünger hören. Amen. Also, mitten in unserer durchaus berechtigten Sorge vor dem, was kommt, jetzt Adventshoffnung als zweites Leitwort. Es ist ja schon im Moment verblüffend. Also man hat diese düsteren Aussichten, man weiß, Gott kündigt Gericht an, ja, und Jeremia nimmt nichts davon zurück und mittendrin verändert sich plötzlich auch der Ton. Wodurch kommt diese Veränderung vor der berechtigten Sorge, vor der berechtigten Zukunftssorge hin zur Hoffnung? Es ist kein Fatalismus. Also es ist noch immer jott gegangen, sagt, glaube ich, der Kölner so irgendwie. Ja? Es ist noch immer irgendwie gut gegangen. Denn es stimmt nicht. Es ist nicht immer alles gut gegangen, mit dieser Welt nicht und mit unserem Leben auch nicht. Es ist auch kein Traditionalismus so nach dem Motto, weiter so, wird schon irgendwie werden. Es ist auch kein blinder Zukunftsoptimismus, dass die Welt langsam aber sicher immer besser wird. Es ist schlicht ein Eingreifen Gottes. Ich werde dem David einen gerechten Spross wecken, sagt Gott der Herr. Ich werde eingreifen. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden. Genauer soll Juda gerettet werden. Und dieses grammatische Passiv, es soll ihm geholfen werden, das ist in der Bibel fast immer ein Hinweis darauf, dass Gott hier handelt. Gott selbst wird mit Hilfe des gerechten Königs sein Volk retten. Und dieser König regiert dann wirklich im Einklang mit Gottes Willen. Und darum heißt er dann zu Recht, Gott, der Herr, ist unsere Gerechtigkeit. Bei Zedekia war das nur ein frommer Name. Jetzt stimmt es bei dem neuen König, der kommen soll. Er ist wirklich Gottes Gerechtigkeit. Wenn sich in unserer Welt also wirklich etwas grundlegend ändern soll, dann nur dann, wenn Gott selbst eingreift. Alles andere würde zu kurz greifen. Und dann überfordern wir Menschen, wenn wir das von Menschen erwarten. Also die letzte große politische Gestalt, bei der mir das so sichtbar ist, ist Barack Obama. Sie erinnern sich, den vorletzten Präsidenten Amerikas. Haben Sie noch in Erinnerung, wie er aufstieg, wie er gewählt wurde? Fast wie ein Messias angekündigt. Jetzt wird alles besser für Amerika und die Welt. Und dann bekam er den Friedensnobelpreis. Ich weiß nicht, ob Sie es noch wissen. Er bekam den Friedensnobelpreis, da hat er gerade mal angefangen. Also als Vorschusslorbeeren sozusagen. Und dann war seine Amtszeit zu Ende. Und man muss sagen, er war ein ganz normaler Präsident mit Licht- und Schattenseiten. Und dass er mal einen Friedensnobelpreis gekriegt hat, weiß man schon kaum noch. Also ich habe es mir irgendwann mal gemerkt, aber im Alltag kommt es nicht mehr vor. Er hat die Welt nicht gerettet. Die großen Hoffnungen, die man in ihn gesetzt hat, haben sich, wenn ich es richtig sehe, nicht erfüllt. Das eigentliche Problem bei all diesen menschlichen Lösungsansätzen ist immer wieder das Gleiche. Wir können uns selbst nicht ändern. Wir bringen uns mit unseren Grenzen und Fehlern, und vor allen Dingen mit unserer Sünde. Und daran haben auch 2600 Jahre Fortschritt seit Jeremia nichts verändert. Wir können vieles um uns herum optimieren, dass es hier jetzt warm und trocken ist und wir nicht in irgendeiner mittelalterlichen kalten Kirche ohne Heizung sitzen. Das ist ein, ich finde, begrüßenswerter Fortschritt. Dass wir mit Hilfe der Technik mit manchen Menschen jetzt noch in Kontakt sein können, auch wenn es persönlich besser wäre, ist ein Fortschritt. Aber wir sind immer noch die alten Sünder. Und unsere Konflikte haben andere Gestalten, aber sind immer noch da. Und dann, mitten in diese Realität, der wir nicht ausweichen können, mittendrin taucht in der Zeitenwende Jesus Christus auf. Ein Nachkomme Davids. Jeschua heißt er auf Hebräisch. Gott, der Herr, rettet. Bei seiner Geburt singen Engel, bei seiner Taufe meldet sich die Stimme Gottes aus dem Himmel und bei seinen Worten und Taten haben Menschen den Eindruck, hier sind wir ganz dicht am lebendigen Gott dran. Bei ihm kommen Worte und Taten zur Deckung. Er spricht nicht nur von Liebe, er lebt sie selbst. Und das auch noch, als es ihm selbst an den Kragen geht. Noch am Kreuz betet er für seine Peiniger, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ist er der Messias, König Israels? Der, den Jeremia hier ankündigt? Bei seinem Einzug in Jerusalem, wir haben es eben gehört, singen die Leute Hosianna, dem Sohn Davids. Also, das ist er. Jetzt ist er endlich da. Gott hat sein Wort gehalten. Und nun wird er sich auf den Thron setzen und Recht und Gerechtigkeit üben. Und dann geht es uns rundherum gut. Aber Jesus wirft die verhassten römischen Besatzer nicht aus dem Land. Er setzt den Vasallenfürsten Herodes, wohl ohne davidische Abstammung, nicht ab. Jesus, bist du der Judenkönig? Ja, sagt Jesus, ich bin's. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin nicht gekommen, um Wohlstand zu mehren und die Brotpreise stabil zu halten. Mein Auftrag ist größer. Ja, Jesus hat Gottes Recht und Gottes Gerechtigkeit wirklich angewendet. Aber anders als die Leute dachten. Sie haben gedacht, er wird es bei den anderen anwenden. Jesus hat Gottes Gerechtigkeit wirklich erfüllt. Nicht nur ein bisschen, sondern er hat wirklich das getan, brutto, das, was Gott will. Zum ersten Mal einer, der es wirklich rundherum getan hat. Aktiv, indem er ganz an das Gebot seines himmlischen, sich ganz an das Gebot seines himmlischen Vaters gehalten hat. Ja, er hat das getan, was Gott will. Aktiv und passiv. Er hat ganz auch die Strafe von Gottes Recht getragen. Die Konsequenzen, die wir eigentlich verdient hätten. So setzt Jesus Gottes Recht um, indem er das tut, was Gott will, und er leidet, was unsere Konsequenzen dafür sind, dass wir Gottes Willen nicht tun. Und das also nicht, um jetzt bei den anderen was durchzusetzen, sondern zu unserem Heil. Und so wird uns nicht nur für die Zeit geholfen, sondern so werden wir für die Ewigkeit gerettet. So geht es nicht nur um ein paar Quadratmeter Land und ein paar Jahre halbwegs sicheres Wohnen, sondern da geht es um einen Platz in Gottes Herrlichkeit. Das ist die wahre Adventshoffnung, nicht nur für den Advent 2021. Der lebendige Gott versetzt uns nicht für ein paar Wochen auf eine Zuckerinsel mit Lebkuchen, mit Stollen und ein paar Kerzen. Habe ich doch gerade irgendwo gelesen, ich brauche die Stimmung der Adventskerzen, schrieb jemand für seine Adventshoffnung. Denke ich, ich finde es auch schön. Und ich finde das toll, wenn man hier im Hause unterwegs ist und jetzt hier im Saal. Es ist eine andere Atmosphäre. Aber der Advent geht doch nicht in den Kerzen auf. Der lebendige Gott ruft uns unter seine Regierung, unter die Regierung seines Sohnes, damit wir unser Leben nicht verplempern, damit es zum Ziel kommt, in Gottes Ewigkeit, damit wir Bürger des Himmelsreiches werden, in dem Jesus als ewiger König herrscht. Und darum sind Christen hoffnungsvolle Menschen. Nicht, weil sie blind sind für die Nöte und Probleme dieser Welt. Im Gegenteil. Wir müssen uns nämlich nichts mehr in die Tasche lügen. Wir können ehrlich und ungeschminkt der Welt ins Gesicht sehen. Und wir halten das aus, weil wir eine Hoffnung haben, die höher ist als unsere begrenzte Vernunft. Sonst ist das Elend in der Welt kaum auszuhalten. Und ich kenne Menschen, die lieber die Türen zumachen und sagen, ich will es nicht mehr sehen. Christen haben eine Hoffnungsperspektive und können hinschauen und mit anpacken, weil wir in den Grenzen, weil wir die Grenzen respektieren, auch dessen, was wir können. Ich kann die Welt nicht retten und ich muss es auch nicht. Aber in dem mir begrenzten Maße kann ich mit anpacken und Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen und Recht umsetzen und Menschen gerecht beschaffen, weil ich nicht den Himmel auf Erden schaffen muss. Der kommt erst dann, wenn Jesus wiederkommt. Und dann haben alle Kämpfe dieser Welt ein Ende, alle Not und der Tod. Dann wird nicht nur Juda geholfen sein und Israel sicher wohnen, sondern dann wird jeder Jesus-Nachfolger Teil seines himmlischen Reiches sein. Zu dieser Adventshoffnung, zu der uns Jeremia beruft, da brauchen wir jetzt allerdings noch kurz ein drittes und letztes Leitwort. Das ist die Glaubenszuversicht. Wir hatten als erstes die Zukunftssorge, als zweites die Adventshoffnung und jetzt noch die Glaubenszuversicht. Denn es bleibt ja die spannende Frage, wie kommt man denn unter die weise Regierung dieses Messias-Königs? Für Israel war die Frage zumindest vordergründig ganz einfach. Wer als Jude geboren ist, gehört dazu. Punkt. Aber wir werden ja nicht als Christen geboren. Christsein ist keine Frage der Natur, der Herkunft, des Stammbaums. Christsein entscheidet sich an der Frage, ob ich mich der Herrschaft dieses Christus unterstelle. In der Taufe wird mir sozusagen die Einbürgerungsurkunde überreicht. Aber ich muss sie auch in Anspruch nehmen, sonst nützen mir all die Rechte nichts. Und darum ist dieser erste Advent auch eine große Einladung. Kommen Sie mitten in unserer durchaus schwierigen Welt mit zu Jesus, dem Messiaskönig, nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt. Unter seiner Regierung dürfen wir leben, uns von ihm prägen lassen, uns gebrauchen lassen, damit diese Welt ein wenig heller wird. Und dann dürfen wir mit ihm leben, sterben und auferstehen in seine neue Welt hinein. Wir nennen einen solchen Schritt Glauben. Ich vertraue Jesus mein Leben an. Ich glaube, dass er mich sicher ans Ziel bringt. Das ist echte Zuversicht. Kommen Sie mit? Amen. Wir beten. Herr Jesus, wir kommen in unserer schwierigen Welt zu dir, mit unseren Sorgen und Fragen und Zweifeln. Und nun öffnest du uns den Blick heute Morgen für dein Kommen in diese Welt und für die neue Welt, die du uns bereit hast und zu der wir dazugehören dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du uns die Zuversicht des Glaubens schenkst, dass wir die nächsten Schritte, die jetzt dran sind, zuversichtlich gehen können, hoffnungsvoll und dann auch konzentriert für das, was jetzt nötig ist im Kleinen. Stärke unseren Glauben und die nächsten Schritte, die jetzt zu gehen sind. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.